schon der Start von der Begebenheit mit dem Mose hat mich fasziniert und darum habe ich auch den Text gewählt. Vers 18 also, nun bat Moses den Herrn, lass mich doch deine Herrlichkeit sehen. Und man nennt dem Nagai der Predigt drin, von dem Mose. Und dann weiterziehen auf Jesus, wie die Bitte auch dann bei Jesus und seinen Jüngern erfüllt worden ist. Vielleicht kennen wir ja die Bitte in uns ihnen selber. Lass mich doch deine Ehrlichkeit sehen. Ich möchte mehr, nicht nur mehr von dir, mehr dieses und jenes erleben, sondern ich möchte dich mehr begreifen können, wahrnehmen. Eigentlich natürlich, Gott ist der Verborgene, der Unbegreifliche, der, der immer noch etwas grösser ist. Und gleich, vielleicht liegt da noch etwas mehr drin. Noch ein paar Stückchen mehr. Erkenntnis können wahrnehmen, ist ein Stückwerk, aber ein paar Stückchen mehr. Vielleicht kennen wir das. Wir wünschen uns nach einer neuen Erfrischung im Glauben drin, dass das wieder lebt. Dass das uns wieder neu begeistert, neu durchflutet. Wie die Herrlichkeit oder Gottes Herrlichkeit begegnen, dass die Herrlichkeit, die Ausstrahlung von Gott, das Wesen in uns, das Wesen von Gott in uns hineinleuchtet. Der Mose war nicht einer zu der Zeit, wo von Gott weit entfernt war. Und ich muss sagen, doch, also, jetzt habe ich mich jahrelang nicht um Gott gekümmert. Jetzt wäre wieder ein bisschen Nähe, ein bisschen der religiöse Trieb eher wieder ein bisschen dran. Nein, es war ein Mann, ein Gottesmann, der intensiv mit Gott zusammengelebt hat. Er ist schon mal 40 Tage lang auf dem Berg mit Gott zusammen gewesen und hat die 10 Gebote bekommen. Die erste Version hat auch immer ein Zelt aufbauen außerhalb von dem Zeltlager. Also Israel ist dort ja unterwegs gewesen, in der Wüstenwanderung. Er hat sich immer wieder zurückgezogen im Zelt der Begegnung. Er hat die Nähe von Gott gesucht. Die sicher auch gefunden. Und trotzdem, ich möchte noch etwas mehr Gott. Ich bräuchte, glaube gerade jetzt, gerade in dem Augenblick bräuchte ich es, dass du dich mir zeigst. Und wenn wir jetzt ein bisschen drin hineinschauen, in welchen Augenblick, dass der Mose das Gebet drin hineinkommen ist, verstümmert. Er braucht einen neuen Blick für Gott. Er braucht eine Ermutigung. Vielleicht du heute Morgen in deiner Situation auch. Im Kapitel 32, also ein bisschen vor dem Kapitel 33, lesen wir. Der Mose ist auf den Berg rauf, eben allein mit dem Josua, um die 10 Gebote von Gott überzukommen. Und dann ist das Volk gekommen und hat gefunden, ja so, wir bräuchten jetzt eigentlich einen Gott. Einen Gott, den man so richtig kann anfassen. Einen Gott, der uns wirklich so handfest begegnet. Wir schaffen uns unser eigenes Gottesbild. Und sie haben so das goldige Stierbild, das goldige Kalb gegossen. Und dann heisst es, sie setzten sich zum Essen und Trinken nieder. Und danach begannen sie einen wilden Tanz. Da ist richtig gefeiert worden, da ist richtige Begeisterung gewesen, da ist richtig etwas abgegangen. Aber völlig daneben. Und wo dann der Mose und Josua so langsam vom Berg oben abkommen, in die Nähe von dem Zeltlager vom Volk Israel, meinte Josua, es ist Krieg ausgebrochen. So wild hat das tönt. Also der Mose ist ihm einem Volk wieder begegnet, das er geführt hat aus Ägypten raus, wo ihn absolut frustriert haben. Er hat vielleicht ja, wie wir das könnten, noch gewisses Verständnis gehabt. Verständnis, wenn da mit dem Volk Israel als einfach ein ganzes riesen Volk durch die Wüste durchziehst, wenn Durst ist und Hunger ist und es ist einfach kein Schatten um 40 Grad, 45 Grad, wie es dort unten heiss ist, oder? Also, dass du dort mal musst. Und eigentlich lieber irgendwo zu Ägypten wärst, im Schatten der Hütten, oder? Das ist ja noch verständlich. Aber da, sie sind einfach so gelagert und es war ihnen langweilig. Einfach, sie haben das goldige Kalb gebaut, wie es ihnen langweilig war. Sie haben so orgastisch gefeiert, wie es ihnen einfach langweilig war. Es musste etwas hin. Ein bisschen Begeisterung auf falsche Art. Ein bisschen Fun hat hin müssen. Kann das nicht heute auch Versuchung sein? Nicht die grossen Plagen in der Wüste drin, die grossen Herausforderungen, sondern einfach langweilig im Leben. Jetzt muss doch noch etwas anderes an, was es so etwas Begeisternderes als Gott gibt. Der Götz war natürlich nicht irgendeiner, oder? Das haben sie ja gelernt in Ägypten. Das war der Apis-Stier, das waren so Gottheiten, die als Tier, als Tierbilder oder als Tierköpfe verehrt worden sind. Sie sind einfach wieder zurückgefallen in das, wo sie waren. Wie früher. Wahrscheinlich haben sie auch immer ein bisschen mitgemacht, wie die Ägypter. Das ist, was noch schlimmer ist, oder? Sie haben dann gesagt, der Gott, das goldige Kalb, das goldige Stierbild hat uns aus Ägypten befreit. Die grosse Befreiung, das ist nicht der Jahwe-Gott, oder? Sondern das ist jetzt das Bild. Haben nicht plötzlich wir auch in unserem Leben drin so Götzenfabriken? Und wir plötzlich meinen, wir gehören schon zum Volk Gottes, wir sind schon Christen, aber das langt nicht, das ist zu wenig begeisternd. Ein bisschen mehr Geld, ein bisschen mehr Fun, ein bisschen mehr Sex, ein bisschen mehr Erfolg, das ist es. Wie viele so Götzen, Stierbilder haben wir in unserem Schaukasten drin, da so die goldigen, glänzigen Dinger und stehen einmal da von unserem Schaukasten in der Stube rein und beten die an. Es kann der Perfektionismus sein, es kann die Meinung sein vom anderen, wo wir uns darum kümmern. Aber da wären wir schon halb beim nächsten Punkt. Aber einfach, der Mose sagt, Gott, ich möchte deiner Herrlichkeit begegnen. Ich brauche das. Das ist so mühsam mit dem Volk. Das ist so deprimierend. Das ist so enttäuschend. Jetzt haben die so viel Wunder erlebt und sind keinen Schritt weiter und fallen in den Götzendienst. Und einer hat natürlich dann das goldige Stierbild bauen. Und so kommen wir jetzt zum Aaron. 32, Kapitel 32, Vers 5. Aaron errichtete vor dem goldenen Stierbild einen Altar und ließ im Lager bekannt machen, morgen feiern wir dem Herrn zu Ehren ein Fest. Dem Herrn zu ehren. Kommt jetzt da nicht so um Deutsche raus, oder? Aber im Hebräischen heisst es Jahwe zu ehren. Das ist der spezifische biblische Gottesname. Wie heute Gott und Gott kann man sich verschiedenstes vorstellen, oder? Aber es ist der spezifische Gottesname, den der Mose bekommen hat. Ich bin der, ich bin, wer sich daran erinnert, da beim Dornbusch. Es seid die Brüder vom Aaron, wir feiern das Opferfest, wir opfern und das noch für Jahwe. Also eine völlige Vermischung. Und wenn dann der Mose zur Rede stellt, ist ja einfach, ich habe halt müssen, die anderen sind geschuldet dem goldigen Kalb. Ich habe noch machen müssen. Als hätte er nicht Nein sagen können. Eben so einer, der eigentlich auch sein goldenes Kalb hat. Was denken die anderen? Was sagen die anderen, ich müsse? Und ich sage nicht Nein. Ich mache einfach. Und am Schluss schiebe ich die Schuld auf andere. Also so ist der Mose fast als Einzelgänger oder mit ganz wenigen zusammen unterwegs und sagt Gott, ich möchte mich da nicht abziehen lassen. Ich möchte in einer Herrlichkeit begegnen. Brauchen wir das vielleicht? Brauchst du das vielleicht heute Morgen? Der Wunsch, nicht abziehen lassen von all diesen Widrigkeiten von unserer Gesellschaft, aber auch von der nächsten Umgebung. Und jetzt der zweite Punkt. Was wir Gottes Gnade verdanken. Jetzt kommt eben das Erlebnis. Also Gott geht darauf das ein. Aber wenn wir jetzt denken, da kommt jetzt eine riesige Szene mit Donner und Erdbeben und was weiß ich was, haben wir uns geirrt. Da ging Gott an ihm vorüber, Vers 6 von dem Kapitel 34 von unserem Predigtext. Da ging Gott an ihm vorüber und rief, ich bin der Herr, Herr ist mein Name. Also da wieder klingt einfach so simpel, aber er sagt, ich bin Jahwe. Und zweimal der Jahwe vor. Ich bin nicht der Altar da vor dem goldigen Kalb. Ich bin nicht das, was der Aaron gesagt hat. Ich bin der, wo ich bin. Und dann weiter. Ich bin ein Gott voll Liebe und Erbarmen. Nehmen wir das einfach in die Situation hin, sagt das Gott. In das Widergöttliche hin. In das Lieblose drinnen. Ich bin voll Liebe und Erbarmen. Ich habe Geduld. Und meine Güte und Treue sind grenzenlos. Das ist Herrlichkeit. Also wenn wir weiter an den ganzen Text würden lesen, wenn du das daheim noch liest, da findest du nicht irgendwie, weißt du, dass er jetzt gross etwas gesehen hat. Er hat es auch gehört. Wie wir es aus dem Wort auch hören. Gott hat kommuniziert, hat geredet. Und in dem Zusammenhang steht dann auch noch, ich erweise meine Gnade, wem ich will. Ich schenke mein Erbarmen, wem ich will. Tönt vielleicht so, beim einen will er, beim anderen will er nicht. Einfach so ein bisschen als unberechenbar, als launisch. Aber das ist nicht damit gemeint. Gnade heisst, Gnade hängt allein an Gottes Willen ab. Und nicht an uns. Eine Vorleistung, wo man sagen könnte, Gott, du musst mir gnädig sein. Gott, ich habe dir diese und jene Liebe vergehen. Nein, es ist allein sein Wille. Vielleicht ist die Sache, einen gnädigen Gott zu haben, gar nicht mehr so aktuell in unserer Zeit drin. Aber was aktuell ist, wir leiden da gnadenlose Mitmenschen. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, irgendwo hast du einen Fehler gemacht. Das wird dir jetzt jahrelang vorgehalten. Vielleicht in der Ehe drin, vielleicht am Arbeitsplatz drin, vielleicht an der Gemeinde drin. Da spüren wir, was Gnadenlosigkeit ist. Und dann können wir uns vorstellen, wer Gott wäre. Und er hätte das Recht, uns das alles vorzuhalten, was mal früher war. Er hätte das Recht, dem Mose vorzuhalten, du bist ein Mörder. Ja, der Mose hat den Ägypter umgebracht. Und hat sich dann nicht der Polizei gestellt, oder? Ist einfach abgehauen. Das ist nie in meine Ordnung gekommen. Also einfach, er ist ein Mörder und der Ägypter ist tot. Und kann jetzt so gut begegnen. Das ist Gnade. Das ist das, was in unsere Herzen hinein, als Glanz, als Herrlichkeit hineinleuchten, die Liebe, die du nicht kannst verdienen. Was bedeutet das? Und das spüren wir jetzt auch. Es wäre natürlich uferlos, das aufzuzählen, aber in dieser Geschichte spüren wir, was das eigentlich bedeutet. Vers 20, wo Gott ganz deutlich in Mose sagt, du kannst mich nicht sehen, denn niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Der heilige Gott und wir unheiligen Menschen, wir passen nicht zusammen. Neben all dieser Nähe, dieser Intimität, da ist auch Ehrfurcht angesagt. Und trotzdem dann, wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, sehen wir dann, also ganz am Schluss von der Bibel, da wird der neue Himmel und die neue Erde beschrieben und Gott wohnt mitten drin hinein. Und die Menschen kommen nicht um. Aber eigentlich kommen sie um. Das wäre das geistliche Prinzip. Unheilige Menschen und der heilige Gott passen nicht zusammen. Aber eben, das ist Gnade. Unsere himmlische Zukunft ist Gnade. Und dass Gott uns so nahe kann sein, das ist Gnade. Und das ist schon das nächste, Vers 9, dann seine Gegenwart. Jetzt noch nicht so ganz sichtbar, wie dann im neuen Himmel und in der neuen Erde drin. Aber der Mose ringt im Vers 9 dann nicht. Gott, jetzt bist du doch mir gnädig und hast gesagt, dass du gnädig bist, aber komm mit uns. Wir brauchen dich. Gott hat vorher gesagt zu Moses, okay, geht ins verheißene Land, ein Engel langt. Ein Engel langt. Wie viele Menschen heutzutage um uns herum meinen, ein Engel langt. So einen guten Engel. Wenigstens einen guten Engel. Der soll mich irgendwo durchs Leben begleiten. Engel sind ihn. An Engel glaubt man, aber glaubt man an gegenwärtigen Gott und der Mose sagt, das ist mir viel zu wenig, ich will, dass du mit mir kommst. Die Wüstenwanderung ist weitergegangen durch verschiedenste Novirren, aber wichtig war, der Moses weiss, Gott ist mit ihm. Und dann noch das Weitere. Das ist dann der Vers aus Kapitel 32, der Vers 19. Der Moses hat sich empört und die Steintafel zertrümmert. Und aus dem heraus ist nicht einfach Aggression gekommen, sondern es ist Fürbitte daraus entstanden. Nicht einfach eine Verurteilung vom Volk Israel, sondern Fürbitte. Gehen wir zum dritten Punkt, jetzt weiter ins Neue Testament. Eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wir sind da im Johannes 1,14, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Entschuldigung, ich merke meinen Kreislauf. Ich komme von einer Grippe her, mein Kreislauf mag noch nicht so. Ich bitte, dass die Band einmal ein Lied spielt. Da kann ich mal sitzen und dann den dritten Punkt noch machen. Gut, dann machen wir noch den dritten Punkt der Predigt. Also, im ersten Punkt ist um den Wunsch gegangen, jetzt vom Moses, Gottes Herrlichkeit können zu sehen, Widrigkeiten, Enttäuschungen beim Volk und bei seinem Bruder Aaron. Und dann haben wir gesehen, im zweiten Punkt drin, die Herrlichkeit ist der Ausdruck von Gottes Gnade. Gnade, die er erlebt hat. Leben und nicht Tod in der Begegnung mit Gott drin. Die Gnade, die er erlebt hat, Gott ist dabei. Und die Gnade, die er erlebt hat, die in sich selber hineingeflossen ist, dass er gnädig sein konnte und nicht einfach nicht in der Empörung geblieben ist vom Volk gegen das Volk und da die Steintafeln zerschmettert hat, sondern in die Feuer mit ihnen ist, Gott sei gnädig. Und dann zieht sie sich also ins Neue Testament hinein, das ist unsere Reihe, Vorfreude auf Jesus, wie sich das ausgewirkt hat. Und da sagen die Jünger und der Johannes, wir haben die Herrlichkeit von Jesus gesehen. Und die Herrlichkeit charakterisiert es voller Gnade und Wahrheit. Auch da wieder die Herrlichkeit, die Ausstrahlung von Gott, wo ihre Herzen hineingegangen ist, wo sie verändert haben, Gnade. Die einen hätten vielleicht können sagen, wir haben Jesus gesehen, wir haben Hunger gehabt und er hat uns den Hunger gestillt durch ein Wunder. Oder wir sind krank gewesen und er hat uns als Kranke geheilt. Das alles ist richtig. So vieles haben die Jünger auch miterlebt, sie sind fast versoffen, oder? Und Jesus hat den Sturm gestillt. Aber über all dem, die Herrlichkeit ist Gnade, die unverdiente Liebe. Und neben dieser Gnade auch die Wahrheit. Die Jünger haben die Wahrheit über sich selber erlebt, wer sie sind. Dass sie schuldhaft sind. Der Petrus hat mal nach einem so Wunder gesagt, geh weg. Du passt nicht zu mir. Ich bin ein unheiliger Mensch. Er hat sich selber kennengelernt. Er hat aber auch die Wahrheit kennengelernt über die Zusagen, die Gott ihm gibt. Die geistliche Wahrheit, dass da Vergebung ist, dass einer am Kreuz gestorben ist, dass er ein Kind Gottes darf sein. Wenn wir das weiterziehen, wo die Jünger auch die Herrlichkeit gesehen haben, landen wir bei Johannes 17, Vers 1. Vater, die Zeit ist jetzt gekommen, offenbare die Herrlichkeit deines Sohnes, damit der Sohn deine Herrlichkeit offenbart. Jesus steht vor dem Kreuz. Also in der letzten, die letzte Stunde, jetzt da, sein Weg ans Kreuz und sagt, zeig jetzt deine Herrlichkeit. Herrlichkeit im Kreuz. Herrlichkeit in der Auferstehung. Da stirbt stellvertretend einer für uns. Gott ist ein gerechter Gott und kann nicht einfach sagen, ja, schwamm drüber, lassen wir sich bei euch gnädig im Sinn, wir schaffen einfach das Gesetz ab. Ich verschlage einfach auch die 10 Gebote wie der Moses und dann haben wir gar nichts mehr und dann sind ja alle okay. Nein, er hat die Strafe selber an seinem Sohn vollzogen. Wir dürfen frei sein. Und so werden wir jetzt die letzten Minuten noch nehmen, um das in uns wirken zu lassen. Was heisst Gnade? Der Ausspruch. In mir selbst bin ich sündiger, als ich jemals es hätte glauben können. Die Wahrheit über mich. Aber in Christus bin ich geliebter, als ich es jemals hätte hoffen können. Das ist auch die Wahrheit. Und wenn wir die Wahrheit von der Gnade verstehen, dass wir geliebt sind, dass wir Gottes Kind sind, wenn wir uns Jesus anschliessen, dann können wir das nur so recht verstehen, wenn wir die Wahrheit über das erste Eckchen gesehen haben. Je mehr wir merken, dass wir nicht zu Gott passen, je grösser wird die Gnade. Wie kann das in unser Leben hinein überkommen? Der Transfer in den Alltag hinein. Entscheide dich, in die kommende Zeit zu gehen, in den Dezember hinein zu gehen und zu sagen, Jesus, ich bin bereit, deine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit in meinem Leben will zu achten, zu beachten, mich auszustrecken. Sie muss ja da sein, wenn Jesus ja lebt. Aber vielleicht leben wir daran vorbei. Schauen wir immer aufs Grosse und sehen das Kleine nicht. Vielleicht sehen wir gar nicht, dass das Gnade ist, wenn er uns Fehler aufzeigt. Vielleicht sehen wir gar nicht, wie zentral so die Stellen sind über seine Liebe. Denken wir da 2 Minuten drüber nach.